NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Welch eine Szene, welch eine Musik. Casablanca, der Filmmythos mit seinen unvergesslichen Bildern und Dialogen. Dieses große Liebesdrama, das sich vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges abspielt. Casablanca war aber zugleich, ganz real, vor 75 Jahren der Schauplatz einer Konferenz, in der die Alliierten die Weichen für den weiteren Verlauf des Krieges gestellt haben. Beides wird heute hier im Forum Zeitgeschichte Thema sein. Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Müller. Außerdem geht es in der Sendung um die Ermordung Mahatma Gandhis wenige Jahre nach dem Krieg. Im Januar 1948, vor 70 Jahren, wurde der spindeldürre und charismatische Mann ermordet. Er hatte stets den Frieden gepredigt und wurde dann doch, oder gerade deswegen, von einem fanatischen Hindu erschossen. Zuerst aber zu Karl Marx, zum Auftakt des Marx-Jahres, in das wir vor wenigen Tagen gestartet sind. Am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx in Trier geboren. In diesem Jahr ist also sein 200. Geburtstag zu feiern. Falls sich, außer auf Kuba, noch jemand zum Feiern findet, denn die Zahl der Marxisten hat in den vergangenen Jahrzehnten doch merklich abgenommen. Nicht ganz verwunderlich, wenn man an die teilweise katastrophale Wirkungsgeschichte des großen Theoretikers denkt. Aber wir wollen die alten Schlachten nicht weiterschlagen. Fest steht, Marx war ein brillanter Intellektueller. Er hat die soziale Frage seiner Zeit in ihrem vollen Umfang aufgegriffen und zu einer politischen Frage gemacht. Und kaum je in der Vergangenheit hat ein Denker so stark in die Geschichte hineingewirkt. Anlass für uns, sein Leben und Werk genauer ins Gedächtnis zu rufen und es auch in den nächsten Sendungen zu kontrastieren mit anderen politischen Ansätzen, die etwa zur gleichen Zeit entstanden. Heute also beginnen wir mit ihm selbst, mit Karl Marx, der sein großes Werk einem schwierigen Alltag abbringen musste.
Lieber Fred.
Aus seinem Londoner Exil schreibt Karl Marx im Februar 1866 an Friedrich Engels. Mal wieder hat eine Geldüberweisung des wohlhabenden Freundes Marx chronisch klammen Familienhaushalt gerettet.
Du kannst dir denken, wie gelegen die 10 Pfund kamen. Ich hatte 2 Exekutionsdrohungen, Zwangsvollstreckungen im Haus. Was die Karbunkel angeht.
Übergangslos kommt Marx auf seine schlechte Gesundheit zu sprechen. Gerade quälen ihn entzündete Hautstellen.
Heute, nach Empfang deines Briefes, nahm ich ein scharfes Rasiermesser und schnitt den Hund in eigener Person.
Und dann ist da noch das große Werk, mit dem sich der revolutionäre Denker aus Deutschland seit nunmehr 2 Jahrzehnten herumschlägt. Am 14. August 1867 vermeldet er Engels endlich:
Ich habe heute 48 Bogen erhalten. Diese Woche wird also die Scheiße fertig.
Das Kapital, der erste Band, der nun in den Druck geht. Konzipiert als Kritik der politischen Ökonomie, so der Untertitel, dokumentiert das Werk auch einen Lernprozess seines Autors. Geprägt von den Ideen des Philosophen Hegel, hatte Marx in den 1840er Jahren mit Religionskritik begonnen. Doch dann floh er als radikaler Journalist zum ersten Mal aus Deutschland und bekam einen neuen Impuls.
Im Frühjahr 1843 sitzt Marx als Redakteur der deutsch-französischen Jahrbücher in Paris in der Redaktionsstube und es trifft einen Artikel ein für die nächste Ausgabe und der ist von einem gewissen Friedrich Engels.
Marx-Biograf Jürgen Neffe.
Und diese 26 Seiten, die haben sein Leben praktisch umgekrempelt, denn Engels war Kaufmann und hat sich für Ökonomie interessiert und hat in einem fulminanten Text eigentlich eine Kritik der Nationalökonomie geliefert. Und da in dem Moment ist Marx aufgefallen oder eingefallen, dass man die Gesellschaft und ihre Entwicklung eigentlich nur erklären kann, wenn man die Ökonomie berücksichtigt.
Marx will verstehen, wie durch die industrielle Revolution einerseits ein unermesslicher Warenreichtum geschaffen werden kann und gleichzeitig die entstehende Arbeiterklasse verelendet. Dafür fehle den Klassikern der politischen oder Nationalökonomie wie Adam Smith oder David Ricardo die Erklärung, kritisiert Marx. Seine Analyse? Die Unternehmerschaft, bei Marx Bourgeoisie genannt, nutze die Arbeitskraft der für sie Schuftenden selbst wie eine Ware, für die sie einen Preis, den Lohn zahle. Woraus wiederum folgt?
Der Unternehmer kauft 8 Stunden, nach 6 Stunden ist aber der Wert schon geschaffen, der dem Lohn entspricht. Und die übrigen 2 Stunden sind dann das, was man heute klassisch Ausbeutung nennt. Der Marx weist natürlich auch darauf hin, dass es zu komplex wird, dass ein Arbeiter könnte nicht im Unternehmer sagen, jetzt in dieser Minute habe ich genug geleistet. Die Arbeitsteilung ist so komplex geworden, dass wir das nicht mehr bestimmen könnten.
Aber die Pointe bleibt. Unbezahlte Mehrarbeit als Ausbeutung, als Quelle des sogenannten Mehrwertes und damit zugleich als Grundlage für Unternehmensprofite. Ob diese Werttheorie empirisch stimmt, ist bis heute schwer umstritten. Entscheidend ist, dass Marx mit dieser Analyse eine Hoffnung verknüpft. Die Hoffnung auf eine Revolution der Arbeiter, die der Ausbeutung ein Ende setzen werde. Dabei ist er klug genug, die neue kommunistische Gesellschaft nicht im Voraus am Reißbrett zu entwerfen und konkret auszumalen.
Karl Marx hat uns die Welt erklärt und Lenin die Partei. Sie haben auch das Volk gelehrt, wo seine Stärke liegt.
In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.
Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran die Straße frei.
1949 entstand die DDR, die sich auf Marx' Lehren berief, nach dem Vorbild der allerersten marxistischen Revolution in Russland 30 Jahre zuvor. Heute ist der Sozialismus in den meisten Ländern längst untergegangen. Auch die formal kommunistische Weltmacht China ist in Wirklichkeit ein turbokapitalistisches Land. Was aber haben solche Diktaturen mit dem berühmten bärtigen Propheten zu tun, den sie immer noch als Ikone hochhalten? Herzlich wenig, findet jedenfalls Marx-Biograf Jürgen Neffe und hebt die Aktualität der Marx'schen Theorie hervor.
Der absolut zentrale Gedanke, der für uns heute noch Wirklichkeit hat, ist, dass ein System geschaffen wurde, von Menschen geschaffen wurde, was die Kontrolle über Menschen gewonnen hat. Natürlich sind da handelnde Personen, aber Marx sagt, die handelnden Personen sind gar nicht wichtig. Die Protagonisten sind Charaktermasken, die dem Kapital dienen.
Der Zwang zur Kapitalverwertung steht sozusagen über den Menschen und erzeugt eine halsbrecherische Dynamik, inklusive großer Krisen. Marx beschreibt diese fortwährende Umwälzung bereits im Kommunistischen Manifest von 1848 und klingt dabei fast wie ein Beobachter unserer Zeit, vielleicht weil er seiner eigenen so weit voraus war.
Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen.
Apple-Fans können sich auf ein neues Spielzeug freuen.
Und auch die Epoche der Digitalisierung lässt sich noch mit Marx verstehen. Schon alleine, weil man sich an den Fetischcharakter der Ware, einen Begriff von Marx, erinnert fühlt, wenn der damalige Apple-Geschäftsführer Steve Jobs 2007 der Welt das erste Smartphone präsentiert.
An iPod. A phone. Are you getting it?
Apple erfindet das Telefon neu.
Today Apple is going to reinvent the phone.
And here it is.
Es scheint, als drängten Algorithmen, wie wir sie etwa auf unseren Smartphones installieren, überall menschliche Arbeit zurück. Doch Marx machte sich schon in den 1850er Jahren Gedanken, wie eine vollautomatisierte Gesellschaft aussehen würde. In den Produkten stecke dann zwar keine genau zurechenbare Arbeitskraft mehr, aber in die Entwicklung der Maschinen selbst sei eben die gesamte menschliche Arbeit und Erfindungskraft vorangegangener Generationen eingeflossen. Insofern lohnt es sich immer, die Produktionsbedingungen in den Blick zu nehmen, die sich historisch stets wandeln. Das wiederum zeigt uns, dass die Art, wie wir wirtschaften, nicht auf ewig feststehen muss. Daran, sagt Jürgen Neffe, erinnerten uns Marx' kritische Analysen nach wie vor.
Heute sind wir jetzt 150 Jahre nach dem Kapital. Der Kapitalismus blüht. Ich sehe ihn auch noch nicht zusammenbrechen. Aber sich auf die Zeit danach vorzubereiten, wie Marx es uns in die Wiege gelegt hat mit seinen Lehren, das fände ich schon sehr wichtig.
Karl Marx und seine Analyse des Kapitalismus, das war ein Beitrag von Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb. Und es war zugleich die erste Folge einer Reihe, die auch andere politische Ansätze beschreibt, die die 200 Jahre seit Marx geprägt haben. Thema im nächsten Forum Zeitgeschichte in 4 Wochen wird der politische und wirtschaftliche Liberalismus sein. Casablanca, das ist mehr als der Name einer Küstenstadt in Marokko. Es steht für einen Film, den manche nicht oft genug sehen können. Und es steht für eine Konferenz mitten im Zweiten Weltkrieg im Januar 1943. Die beiden wichtigsten Teilnehmer waren Winston Churchill, der britische Premierminister, und Franklin D. Roosevelt, der Präsident der USA. Hier in Casablanca wollten sie ihr Vorgehen abstimmen im Krieg gegen die sogenannten Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan. Casablanca war ein geeigneter Ort für diese Konferenz, weil es außerhalb der Kriegsgebiete lag, obwohl das Elend der Zeiten natürlich auch diesen Küstenstreifen erreichte.
Sag mal, was ist denn da los?
Ich habe keine Ahnung, meine Liebe.
Pardon, Monsieur, pardon, Madame, haben Sie es noch nicht gehört? Leider hat Casablanca zusammen mit den Flüchtlingen auch den Abschaum Europas angelockt. Einige Flüchtlinge warten schon jahrelang auf ein Visum.
Ein Ausschnitt aus Casablanca, dem amerikanischen Filmklassiker mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart in den Hauptrollen. Der Hollywood-Film hatte am 26. November 1942 in den USA Premiere, lief aber bis Ende des Jahres nur in einem einzigen New Yorker Kino. Dessen ungeachtet begab sich US-Präsident Franklin D. Roosevelt am Silvesterabend des Jahres 1942 nach dem Dinner mit seinen Gästen in den kleinen Kinosaal des Weißen Hauses. Gezeigt wurde Casablanca. 10 Tage später verließ Roosevelt Washington, um sich mit dem britischen Premierminister Winston Churchill in der marokkanischen Stadt Casablanca zu treffen. Fiktion und Wirklichkeit, Filmhandlung und Zeitgeschichte wiesen erstaunliche Parallelen auf.
For 10 epoch-making days, Casablanca became the solar plexus of Anglo-American leadership. The Anfa Hotel was the meeting place when Premier Churchill and President Roosevelt, accompanied by the chiefs of staff of the two countries, laid plans for this year's offensive.
Erst nach dem Ende der Konferenz von Casablanca berichteten die internationalen Nachrichtenagenturen über das 10-tägige Geheimtreffen. Casablanca war als Tagungsort ausgewählt worden, weil die Stadt von Amerika, England und der Sowjetunion aus relativ sicher zu erreichen war. Denn ursprünglich sollte auch Josef Stalin an den Beratungen teilnehmen, aber der sowjetische Diktator blieb der Konferenz fern und begründete dies mit der Schlacht um Stalingrad, die seine Anwesenheit in der Heimat erfordere. In Casablanca berieten Roosevelt und Churchill, wann und wo die Alliierten die Kriegsgegner auf dem westeuropäischen Kontinent angreifen wollten, um mit einer zweiten Front die Rote Armee in ihrem Kampf gegen die Wehrmacht zu unterstützen. Norbert F. Pötzel, Autor des Buches Casablanca 1943.
Da haben sich die Briten durchgesetzt, die sagten, für eine Invasion von Nordfrankreich her, da sei noch nicht die Vorbereitung getroffen. Man müsste ja so viel Material und Soldaten herbeischaffen. Also erschien es klüger, von Nordafrika über Italien ins Zentrum Europas vorzustoßen.
Die Alliierten verschoben die Landung in der Normandie und entschieden, im Sommer 1943 von Sizilien auf das italienische Festland überzusetzen, um dann weiter nach Norden Richtung Deutschland vorzurücken. Ein bekanntes Foto von dem Treffen in Casablanca zeigt Roosevelt und Churchill. Zwischen ihnen 2 französische Offiziere in Uniform, denn auf der Konferenz sollte auch die Zukunft Frankreichs erörtert werden.
Da gab es 2 Rivalen, die nach Casablanca einbestellt wurden, 2 Generäle, der General de Gaulle, der spätere Staatspräsident, und ein General Giraud, der eher Vichy nahe stand, also der Vasallenregierung des Marschalls Pétain. Aber à la longue hat sich General de Gaulle durchgesetzt.
Darüber hinaus vereinbarten Roosevelt und Churchill, die Luftangriffe auf deutsche Ziele zu intensivieren. Die britischen Bomber sollten künftig nachts fliegen, die amerikanischen tagsüber. Die Konferenz von Casablanca fand unter größter Geheimhaltung statt, sodass die Nachrichtendienste des NS-Regimes zwar vage Hinweise hatten, aber nicht im Detail über das Gipfeltreffen im Bilde waren.
Der Propagandaminister Josef Goebbels hat getobt, dass eben die Deutschen bis zuletzt nicht wussten, wo die Konferenz stattfinden würde. Und Casablanca wurde sozusagen wörtlich übersetzt mit Weißes Haus. Die Deutschen glaubten also, die Konferenz finde im Weißen Haus in Washington statt.
Am 24. Januar traten Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt dann doch vor die internationale Presse, um die Resultate der 10-tägigen Beratungen mitzuteilen.
Das wichtigste Ergebnis war die Verkündung des Kriegsziels, dass die Alliierten sich auf keine Kompromisse mehr einlassen würden, sondern die bedingungslose Kapitulation der Achsenmächte forderten und darauf hinarbeiten wollten.
Der sowjetische Diktator Josef Stalin stimmte diesem Kriegsziel umgehend zu. Unconditional Surrender, die sogenannte Casablanca-Formel, dokumentierte die Entschlossenheit der Alliierten, den Kampf bis zur endgültigen Niederlage des Deutschen Reiches fortzusetzen. Damit wollte man als Lehre aus dem Ersten Weltkrieg einer neuerlichen Dolchstoßlegende von dem im Felde unbesiegten deutschen Heer von vornherein den Boden entziehen.
Remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
Als die Presse Ende Januar 1943 in großen Schlagzeilen über die Konferenz von Casablanca berichtete, erkannten die Produzenten des gleichnamigen Films den Werbeeffekt des Gipfeltreffens. Sie beschlossen, das Melodram nicht erst wie geplant im Frühjahr, sondern sofort landesweit in die Kinos zu bringen. Hat es je einen aktuelleren Film gegeben, verkündete die Kinowerbung. Die tragische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus wurde zu einem Welterfolg und manche Dialogzeile zu einem geflügelten Wort.
Also zum Beispiel der Satz, ich sehe dir in die Augen, Kleines, oder verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, oder der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Als Hauptdarsteller war ursprünglich ein gewisser Ronald Reagan vorgesehen, die Produzenten entschieden sich dann aber doch für Humphrey Bogart. Fast alle Nebendarsteller des Films waren Emigranten. Wegen ihrer jüdischen Wurzeln waren sie vor den Nazis in die USA geflohen und hatten in Hollywood mühsam Fuß zu fassen versucht.
Das war zum Beispiel Paul Henreid, der Viktor Laszlo. Das war Konrad Veidt als Major Strasser. Das ist ja dann auch besonders bitter, dass Nazi-Gegner Nazis spielen mussten.
Der zeitgeschichtliche Hintergrund und die dramaturgisch effektvoll inszenierten Gegensätze zwischen Nazi-Anhängern und Gegnern machten den Film zu einem Propagandastück im Kampf gegen Hitler-Deutschland. Als Casablanca in den 1950er Jahren erstmals auf westdeutschen Kinoleinwänden zu sehen war, fehlten freilich alle historischen Bezüge.
Diese Fassung von 1952 war ja auch um 25 Minuten kürzer und enthielt als Handlung eine ganz gewöhnliche Kriminalstory. Alles, was irgendwie auf Nazis hindeutete, wurde aus dem Film herausgeschnitten.
Erst 1975 strahlte die ARD Casablanca ungekürzt und neu synchronisiert aus. Danach erlangte der Film auch in Deutschland Kultstatus.
Otto Langels über Casablanca 1943, über die Konferenz und den Film. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Was kann einen Menschen dazu bringen, einen Mann wie Mahatma Gandhi, den alle Welt für seine starken, friedfertigen Aktionen bewunderte, zu töten? Nun ja, Fanatismus hat seine eigenen Gesetze. Und, man möchte es kaum glauben, bis heute gibt es Inder, die Verständnis für den Mörder haben. Damals aber, vor 70 Jahren, stand Indien unter Schock. Der Ministerpräsident versuchte, das Entsetzen in Worte zu fassen.
The light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere.
Das Licht ist aus, überall nur Dunkelheit.
Our beloved leader, Bapu, as we called him, the father of the nation, is no more.
Aber unser geliebter Anführer, Bapu, wie wir ihn genannt haben, Vater der Nation,
Er lebt nicht mehr.
Again, as we have seen him for these many years, we will not run to him for advice and seek solace from him.
Wir werden ihn nie wieder so sehen wie bisher. Wir werden nie wieder zu ihm laufen können, um seinen Rat oder seinen Trost einzuholen.
And that is a terrible blow, not to me only.
Es ist ein schwerer Schlag, nicht nur für mich, sondern für Millionen Menschen in diesem Land. Es ist der 30. Januar 1948, abends, die schwerste Stunde für das gerade neugeborene Indien und die schwerste Stunde für Indiens Premierminister Jawaharlal Nehru, der sich im Radio an seine Landsleute wendet, um ihnen die schreckliche Nachricht mitzuteilen. Es war kurz nach 17 Uhr nachmittags, als Mahatma Gandhi durch den Garten des Birla-Hauses in Neu-Delhi schritt. Der große, weiße Bungalow gehörte einem indischen Industriellen, Birla, der Gandhis und Nehrus Unabhängigkeitsbewegung stets unterstützt hatte. Gandhi wohnte hier seit 144 Tagen, seit Indien nicht mehr Kolonie, sondern unabhängig war.
And he was heading towards prayer.
Er wollte in den Garten zum Gebet gehen, aber dann fielen die Schüsse und es dauerte nur 2 Sekunden, da war er tot. Er konnte noch 2 Worte sagen, Hey Ram, das heißt, O Gott. Sagt die Panda Shri Gyan. Er verwaltet das Birla-Haus heute. Es ist eine Gedenkstätte. Wie an jedem Morgen tummeln sich auch an diesem kühlen Wintertag, 70 Jahre nach Gandhis Tod, Schulklassen am Birla-Haus. Aufmerksam blicken die Kinder auf die in Beton gegossenen Fußabdrücke im Garten, die den letzten Weg Gandhis markieren sollen. Wir sind im August 1947 unabhängig geworden und Gandhi starb nur wenige Monate später. Es ist so, als ob ein Kind, das gerade geboren wurde, nach einigen Monaten seinen Vater verliert. So war das auch für Indien. Als die Schüsse im Garten des Birla-Hauses fielen, herrschte noch Chaos in dem jungen Staat. Die Teilung des britischen Vizekönigreichs in Pakistan, das Land der Muslime und Indien hatte unvorstellbares Leid und viel Gewalt hervorgebracht. Millionen Menschen flohen aus ihrer Heimat in Pakistan oder Indien. Hunderttausende wurden in ihren Dörfern oder auf der Flucht von Extremisten ermordet. Nehru und der pakistanische Staatsgründer Jinnah hatten stets betont, dass ihre Staaten säkular und für alle Religionen Heimat sein würden, aber das reichte nicht. Gandhi, der mehrfach gegen die Gewalt in einen Hungerstreik getreten war, hatte das Morden zwischendurch stoppen können, mehr aber auch nicht. Sein Traum von einem vereinten Indien war längst begraben, aber nicht seine Idee vom friedlichen Zusammenleben der Religionen. Die Gebete am Birla-Haus begannen immer mit einem buddhistischen Gesang. Es ging dann weiter mit einem Vers aus dem Koran. Und ich habe immer wieder Leute gesehen, die das nicht mochten, die darum baten, das zu stoppen. Erinnert sich Rajmohan Gandhi, ein Enkel des Mahatma, in einem früheren Interview. Er hatte erwartet, dass man ihn umbringen würde. Am 30. Januar 1948 war es ein Hindu-Extremist, Naturam Godse, der eine Beretta-Pistole zog und auf Gandhi schoss. Es waren 3 Schüsse aus kürzester Distanz. Die Panga Shri Gyan. Godse hatte eine andere Meinung, was die Schaffung Pakistans angeht. Die Dokumente aus dem Gerichtsverfahren liegen jetzt alle offen. Und danach war er unglücklich darüber, dass Gandhi Pakistan am Ende positiv gegenüberstand, dass er Pakistan Geld zurückzahlen wollte, was dem Land nach Gandhis Meinung nach der Teilung Indiens auch zustand. Godse, der Mörder, war Mitglied in gleich 2 extremistischen Hindu-Organisationen. Und das macht den Fall Gandhi gerade heute immer noch brisant. Denn der Anführer der einen Organisation war ein Mitbegründer der heutigen religiös-nationalistischen Regierungspartei BJP, die derzeit den Premierminister Indiens stellt. Die BJP setzt sich für die Belange der Hindu-Mehrheit ein, der sich alle anderen unterzuordnen haben.
Die andere Organisation, der Rashtriya Swayamsevak Sangh oder kurz RSS, ist der ideologische Überbau der BJP und eine mächtige politische Organisation. Rakesh Sinha ist einer ihrer Vordenker, ein Mann, der nicht viel Zeit hat. Gerade hatte der RSS mal wieder behauptet, dass Indiens Muslime eigentlich allesamt Hindus seien und vor vielen Jahrhunderten von den muslimischen Eroberern zum Islam gezwungen wurden. Solche Sprüche schaffen Schlagzeilen und Arbeit für Sinha.
We have differences with Gandhi.
Wir haben andere Ansichten als Gandhi. Wir mögen es nicht, dass er die Muslime vorzugsweise behandelt hat. Aber Godse war nicht im RSS. Er war ausgetreten. Der RSS hat ihn nach dem Mord auch als verrückt bezeichnet. Niemand hat Godse unterstützt. Stimmt das wirklich? Tatsächlich gibt es heute sogar noch Parlamentsabgeordnete der BJP und Aktivisten im RSS, die Gandhis Mörder als Helden bezeichnen sowie als wahren Patrioten. Ganz anders der Premierminister Narendra Modi. Er nutzt Mahatma Gandhi als Markenzeichen für seine politischen Kampagnen. Gandhis berühmte runde Brille prangt auf sämtlichen Regierungsplakaten, wenn es um den Kampf gegen Armut geht oder darum, den heiligen Fluss Ganges zu säubern. Was für eine Rolle spielt Mahatma Gandhi also heute noch in Indien? Seine Ideen, Ziele gewaltfrei zu erreichen, Indiens Dörfer zum Ausgangspunkt der Entwicklung des Landes zu machen, sich nicht von Gier leiten zu lassen, sondern behutsam die Umwelt in wirtschaftliche Entscheidungen einzubeziehen. Die Pankaj Gyan, der Direktor der Gandhi-Gedenkstätte in Neu-Delhi.
From 1948 to 2017, India has changed a lot.
Indien hat sich unglaublich verändert seit seinem Tod. Wir haben aber immer Gandhis Ideen für eine nachhaltige Entwicklung beherzigt. Wir machen das eigentlich immer noch. Ich meine, er hat ja schon vor 100 Jahren von nachhaltiger Entwicklung gesprochen. Aber wir sind auch gieriger geworden. Ganz sicher wäre er traurig, wenn er sehen müsste, wie es heute hier läuft, wie wir die Natur vergessen haben. Er wäre ein trauriger Mann.
Seeing all these things are not moving in the same direction, and he must be a little bit sad man.
Indien, anfangs ein verschlafener, sozialistisch geprägter Staat, ist inzwischen eine extrem kapitalistische Gesellschaft. Das Birla-Haus, Gandhis Gedenkstätte, versinkt an diesem Morgen im dichten Smog der Hauptstadt. Die heiligen Flüsse sind nur noch Kloaken und die indische Gesellschaft ist ungerechter denn je. Die Dörfer, die Gandhi so wichtig waren, bluten aus, weil die jungen Menschen lieber in den Metropolen ihr Glück suchen. Braucht Indien also einen neuen Gandhi?
Gandhi need not has to come back as a person.
Nein, Gandhi muss nicht als Person zurückkommen, aber wir müssen uns wieder mehr um seine Philosophie kümmern. Heute haben die Kinder, die unsere Gedenkstätte besuchen, viel mehr von ihm verstanden als die Älteren. Das gibt mir Hoffnung. Früher haben sich nur wenige um Hygiene oder Toiletten für Arme und um die Umwelt gekümmert. Aber die Kinder interessiert das. Und so stoßen sie auf Gandhi und sie verstehen, was er meinte. Das ist schön.
And more aware than many of the elders. Then they are easily connecting with Gandhi. That's the beauty.
Vielleicht hat die Pankaj Gyan recht. Indien ist ein junges Land. Jeder zweite Mensch ist jünger als 25 Jahre alt. Aber es versteht sich, den Hindu-Extremisten zum Trotz, immer noch als multireligiöses Land und säkularer Staat. An jedem 2. Oktober feiert Indien Gandhis Geburtstag. Der 30. Januar, sein Todestag, ist der Tag der Märtyrer. Der Mahatma, übersetzt die große Seele, ist noch immer in vielen Köpfen präsent. Rajmohan Gandhi, der Enkel, glaubt, dass Gandhi letztlich in Frieden gestorben ist. Mehr habe er der Welt nicht geben können.
And there he was, his body was laid out on a white sheet on this.
Da lag er also im Birla-Haus auf einem weißen Tuch, einem dünnen Teppich, Blumen um ihn herum. Mein Vater war da, der britische Gouverneur Mountbatten war da, Nehru war da.
There was no anger in the room at all. There was sadness, but there was also a sense of peace.
Aber es lag keine Wut in der Luft, nur Trauer und auch ein Hauch von Frieden.
Die Ermordung Mahatma Gandhis vor 70 Jahren und Gandhis Bedeutung für das heutige Indien, das war Jürgen Webermann aus unserem Studio in Neu-Delhi.
Und das war zugleich das Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.